Ein elektronisches Magazin von Wolfgang Leier. Vier Ostereier sind es, die in eurem Korb liegen. Viermal TD. Der Monat April ist hiermit erklärt zum Monat der Gruppe Tangerine Dream. Ich hörte im Traum die Entstehung eines Klanges. Tangerine Dream, das Porträt einer Band der Berliner Schule. Von Mario Schönwälder und Wolfgang Leier. Teil 1. Jahre 1965. Die deutschen Bands imitieren fast ausschließlich angloamerikanische Rock'n'Roll, Beat und Popmusik. So auch die Gruppe The Ones, gegründet im selben Jahr von Edgar Fröse, Jahrgang 44, gebürtig in Tilsit, Student der Malerei und Bildhauerei. Von Hause aus mehr der klassischen Musik verpflichtet, kam er erst während seines fünfjährigen Studiums mit Rock'n'Roll in Verbindung. Die Ones präsentierten sich in der konventionellen Besetzung Schlagzeug, Leadgitarre, Bassgitarre, Orgel, Gesang. Und in dieser Form nahmen sie 1966 ihre erste und einzige Single auf mit den beiden Titeln Lady Greengrass und Love of Mine, erschienen auf dem Hamburger Starclub-Label. Übrigens, in Lady Greengrass gibt es eine Zeile, die lautet Pop, the trees turn tangerine.
Love to the sky. She lets her
The Ones. Ihre ersten Konzerte geben sie in Berlin, dann während eines Spanien-Trips im Sommer 1966 ein Auftritt im Badeort Cadaqués in der Nähe von Barcelona. Hier lernt Edgar Froese Salvatore Dalí kennen. Seine Bilder, seine Gedanken, seine Art zu reden und zu denken üben einen magischen Einfluss auf den jungen Kunststudenten aus. Alles ist möglich und Edgar Froese beschließt, es Dalí gleich zu tun, mit akustischen Bildern, mit Musik. Nach Berlin zurückgekehrt, befasst er sich mit Kompositionen von Cage, Ligeti, Xenakis, Stockhausen und anderen. Sie weisen ihm den Weg zu seiner eigenen Musik. Doch vorerst, ein Jahr später, spielen die Ones erneut in Spanien, in der Villa von Salvatore Dalí. Und sie wirken an einem Fernsehfilm über den Maler mit, den der Franzose Averti dreht. Ein paar Gigs in Paris folgen, in Johnny Hallydays Club und im Lokomotiv Club. Hier treten sie zusammen mit Jimmy Cliff auf, spielen Soul-Nummern. Doch der Erfolg bleibt aus. Das Ende ist vorprogrammiert. Die Gruppe, mittlerweile bereits ohne Schlagzeuger, löst sich in Berlin auf. Edgar Froese begibt sich auf die Suche nach neuen Musikern für eine neue Gruppe mit neuer Musik. Alles, was er besitzt, sind klare Vorstellungen von dem, was er musikalisch will. Und er gründet mit Volker Hombach Flöte und Geige, Lanse Habschasch, Schlagzeug und Kurt Kerkenberg die Formation Tangerine Dream. Edgar Froese selbst spielt die Gitarre. Den Namen entlehnt man sich aus dem Beatles-Song Lucy in the Sky with Diamonds, wo in einer kurzen Passage die berühmten Tangerine Trees auftauchen. Aus diesen Bäumen wird der Traum und der Gruppenname geboren. Ihr Debütkonzert gibt Tangerine Dream im Januar 1968 in der Mensa der Technischen Universität Berlin. Es folgen Auftritte im Düsseldorfer Cream Cheese, im Berliner Litfaß und im Zodiac. Das Zodiac ist Ende der 60er Jahre Berlins Underground-Mekka. Hier treiben es Gruppen wie TD, Cluster oder Agitation Free an manchen Abenden bis zu 6 Stunden. Besitzer des Zodiac ist kein geringerer als Konrad Con Schnitzler, der in der Folgezeit nicht nur eine der wichtigsten Figuren im Berliner Underground werden, sondern der auch kurzfristig bei TD einspringen soll. Doch dazu später. Berlin 68, das ist ebenso wie Paris eine unruhige Stadt. Eine Stadt, in der es an allen Ecken und Enden gärt. Die aufkommende Studentenrevolte, die Osterdemonstrationen, der Tod von Benno Ohnesorg und das Rudi-Dutschke-Attentat, all das geht an Tangerine Dream nicht spurlos vorüber. TD ist eine politische Band, begreift sich auch als solche und ist es bis heute geblieben, wenn auch in anderer Form.
Na, wir mussten lernen, wie viele andere sicher auch, die aus der 68er Zeit hervorgegangen sind und auch heute noch aktiv ihre Arbeit machen. Wir mussten lernen, dass man sich zwar mit den Inhalten auseinandersetzen kann und das in einer sehr persönlichen Weise tun kann. Man kann das auch in einer sehr öffentlichen Weise tun. Richtig ist sicher, dass ein grundsätzliches leider nicht verändert wurde. Wir sind heute der Meinung, dass durch diese Aktivitäten damals eher Warnsignale an die Stellen gelangten, die dann mittels ihrer Möglichkeiten und Aktivitäten gegengesteuert haben. Also so tragisch wie das ist, wir sehen diese Bemühungen und die Ansätze, die damals vorhanden waren, völlig ins Gegenteil verkehrt sogar.
Also in diesem Sinn kann man von politischer Musik eigentlich heute gar nicht mehr sprechen. Sowas hat es vielleicht sogar nie gegeben. Kann Musik a priori politisch sein? Darum geht's ja.
Ich würde dir voll zustimmen. Mit dem Begriff übergestülpt kann man sagen, dass Musik ja schlechthin eigentlich nichts Greifbares ist. Es ist die einzige Äußerung, zu der der Mensch fähig ist, die eigentlich außer in den aufzuzeichnenden Parametern eigentlich nirgendwo zu packen ist. Ja. Und wenn du jetzt sagst, Musik soll politisch sein, dann brauchst du ein Additiv. Das heißt, du müsstest die Sprache hinzunehmen, du müsstest dem Ganzen einen Rahmen geben, innerhalb dessen die Musik dann politisch wirken soll. Musik an sich kann gar nicht politisch sein.
Ich glaube, dass Musik sehr oft als Anstoß benutzt wurde, um einen gewissen Stein ins Rollen zu bringen. Und es gab Zeiten, da haben sich Leute also wirklich nicht zugetraut, sich überhaupt mit Politik zu beschäftigen und haben permanent die falschen Blätter gelesen. Und heutzutage ist es so, wenn man was zu sagen hat, sollte man das vielleicht wirklich rein verbal oder schriftlich machen. Mit Musik braucht man da heute keinen Anstoßmaterial mehr. Man muss die Leute nicht nochmal aufwecken. Inzwischen sind die Leute, glaube ich, so weit, dass sie wissen, was sie unternehmen könnten, wenn sie die richtigen Aktionen oder die richtigen Blätter in die Hand nehmen. Das war mal in einer Zeit, dass die Musik bestimmt nützlich war. Das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr unbedingt notwendig.
Solange du ein Mensch bist, der sich bemüht, sich zu informieren über das, was in dieser Welt vorgeht, wird zwangsläufig die Musik, die du machst, auch irgendwo politisch sein. Das glaube ich. Alles, was du machst, ist letztendlich politisch, hat eine Auswirkung auf die Gesellschaft und du bist ein Teil der Gesellschaft und du funktionierst so, dass die Gesellschaft auf dich was hineinbringt und du auf die Gesellschaft zurückwirkst und so eben auch mit der Musik. Wir haben es zum Teil konkreter werden lassen, vielleicht kann man dieses Reichstagskonzert erwähnen. Und das war für uns schon eine schicke Sache, allerdings sind wir danach ein bisschen vorsichtiger geworden, zumal dann doch gerade diese Aktivitäten in Richtung Friedensfestivals und mit Musikuntermalung oder Musikgruppen als quasi als die Attraktion hinzustellen, um halt Leute zu ziehen. Und das war dann nicht mehr so unser Ding und hat uns nicht so gefallen. Aber diese 82er-Sache vor dem Reichstag entstand sehr spontan und hatte sicher nicht mit solchen Sachen in dem Sinne zu tun gehabt. Also rundherum will ich sagen, ich glaube auch, dass unsere Musik politisch ist. Oder zumindest mein Teil in der Gruppe sehe ich so.
Also bin ganz ehrlich, mich stört ein bisschen und hat es eigentlich immer getan, dieser Begriff politisch überhaupt, ne? Weil er assoziiert doch schlechthin ein Machtkonglomerat aus Menschen, die aufgrund ihrer sehr dubiosen, muss man sagen, Position Macht haben und diese auch ausüben. Und diese Art, Macht über andere Menschen auszuüben, ist für die Betroffenen sehr undurchsichtig. Und jetzt ist das natürlich ein ganz elementarer Bestandteil in der Gesellschaft, gebe ich Johannes recht. Aber ich glaube, und da unterscheiden sich vielleicht unsere Ansichten etwas, ich glaube einfach, dass wenn man mit diesen Intentionen, die ein Politiker an einen heranträgt, auch wieder zurückgeht, das heißt so nach dem alttestamentarischen Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann wird es einfach absolut unmenschlich, schwachsinnig im Grunde und dient niemandem. Es hat keine Kontrollfunktion dem Politiker gegenüber. Er wird sich immer nur mehr einigeln und wird sein Ding machen, ohne Kontrolle von außen. Und es hilft dem Bürger, also demjenigen, der eigentlich der Mensch im Staate ist, und das sind ja die meisten, hilft es auch nicht viel, weil er an die Informationen, die zu Entscheidungen führen, ja nie herankommt. Er ist immer der Belogene und wird auch immer der Betrogene bleiben. Das war zu Feudalzeiten so, das war in kommunistischen Systemen so, das ist in kapitalistischen Systemen so, in allen sozialistischen Schattierungen. Der Mensch wird damit leben müssen, es sei denn, er denkt über Dinge irgendwie mal etwas anders nach und stellt seine existenzielle Situation generell etwas in Frage.
TD 1985. Zurück ins Jahr 1968. TD spielt laute und sehr harte Musik, trifft damit genau das Lebensgefühl des Publikums, das hauptsächlich aus Studenten besteht und aus Hass auf alles konventionelle, ruhige, glatte, bürgerliche. Am 26. September 1968 tritt TD beim ersten deutschen Rockfestival auf, das unter dem Motto steht: Deutschland erwacht, Popmusik aus deutschen Landen. Mit von der Partie Guru Guru und Amondyl. Dieselbe Besetzung drei Tage später bei den Essener Songtagen in der Krugerhalle. Doch immer noch nicht macht Tangerine Dream die Musik, die TD berühmt machen soll. Im März 1969 löst sich die erste Formation auf. Fröse spielt mehrere Monate lang mit einem holländischen Bassisten und einem Drummer aus Liverpool. Man produziert einen kleinen Soundtrack fürs Fernsehen. Das war's. Im Sommer 69 steht Edgar Fröse wieder alleine da. Er richtet sich ein kleines Studio ein, lässt sich weiter von Stockhausen, Xenakis und Babbitt inspirieren, experimentiert, sucht Wege zur Verfremdung von herkömmlichen Instrumenten und will sich von der Rockmusik lösen. Im November lernt er den Berliner Schlagzeuger Klaus Schulze kennen, der erste eigene Erfahrungen mit der Band Psy-Free gesammelt hat. Gemeinsam mit ihm und dem Josef Beuys-Schüler Conny Schnitzler bastelt er an wilden, chaotischen und vor allem neuartigen Klängen. Zum Einsatz kommen Geige, Flöte, Cello, Gitarre und Orgeln. Außerdem benutzt die Gruppe so außergewöhnliche Klangerzeuger wie eine Registrierkasse, Peitsche, Scherben und Pergamentpapier.
Thank you. Pulse durch ein brennendes Gehirn. Es gibt kein einziges elektronisches Instrument in dieser Musik, dennoch geht sie als Electronic Meditation auf Platte und in die Geschichte ein. Und es kommt so: Fröse, Schulze und Schnitzler nehmen auf einer Zweispur-Revox ein experimentelles Demoband auf. Dieses Band gelangt auf Umwegen in die Hände von Rolf Ulrich Kaiser, der gerade in Berlin sein Ohr-Label gegründet hat. Und Kaiser teilt dem ebenso erstaunten wie erfreuten Edgar Fröse schriftlich mit, dass von dem Demoband eine LP produziert werden soll. Welche Rolle spielt es da schon, dass man weder mit dem irreführenden Titel noch mit dem Plattencover einverstanden ist? Hauptsache, man hat eine Langspielplatte. Und die wird ein totaler Flop. Es folgt eine Zeit, in der Tangerine Dream an vielen verrückten Performances teilnimmt. Man arbeitet unter anderem für das Berliner Forum Theater und das Frankfurter Tat. Man konzertiert im Quasimodo und im Sojak, probt an den elektronischen Instrumenten im neu eingerichteten Wilmersdorfer Beatstudio von Thomas Kessler. Im September 70 ist auch diese Phase vorbei. Klaus Schulze verlässt CD, um mit Manuel Götsching und Hartmut Enke Ashra Tempel zu gründen und danach die eigene, viel beachtete Solokarriere zu starten. Ebenso Conny Schnitzler. Er steigt bei Cluster und Eruption ein. Und bei TD? Hier wechselt Christoph Franke von Agitation Free über, 9 Jahre jünger als Fröse und für viele der kommende deutsche Jazz-Schlagzeuger, der 6 Monate mit dem Straßburger Perkussionsensemble studiert hat und der bei TD bleiben soll bis heute. Mit ihm und Steve Schroeder gibt TD im Oktober 1970 ein Konzert in dem österreichischen Kapfenberg. 1000 Zuschauer sind gekommen, außerdem die Fernsehkameras von ORF und Südwestfunk. Direkt angeschlossen an den Verstärker werden 6 Flipper-Automaten, deren Geräusche man aussteuert und zu denen TD auf Gitarre, Flöte und anderen Instrumenten improvisiert. Wenige Monate später, Anfang 1971, spielt TD die zweite und dennoch die erste zumindest halbelektronische Platte ein, das Album Alpha Centauri. Die Besetzung: Christoph Franke, Perkussion, Lotusflöte und Zithersynthesizer, Edgar Fröse, Gitarre, Bass, Orgel, Gesang und Kaffeemaschine, sowie Steve Schroeder nicht nur an diversen Effektgeräten und an der Orgel, sondern auch auf dem Bügeleisen. Gäste waren Roland Paulik, Synthesizer, und der Flötist Udo Denneburg, der auch den Text für Alpha Centauri verfasst hat. Alpha Centauri. Die Aufnahmen zu Alpha Centauri entstanden übrigens nicht mehr auf heimischem Schnürsenkel, sondern im Studio von Dieter Dirks in Köln. Dieses Studio besaß, für die damalige Zeit ungewöhnlich, eine 8-Kanal-Tonbandmaschine. Dass Roland Paulik, nicht etwa ein unbekannter Musiker, sondern Roadie der TD-Crew, dass dieser Paulik als Keyboarder mitwirken durfte, hat seinen reizvoll anekdotischen Grund. Christoph Franke hatte sich beim WDR in Köln den EMS-Synthi A ausgeliehen, der sich zwar im Studio optisch sehr gut machte, dem nur keiner so richtig Töne entlocken konnte. Als Christoph Franke es dann endlich doch noch geschafft hatte, irgendwelche schrägen Sounds herauszubekommen, reichten indes seine beiden Hände nicht mehr aus, um alle Drehknöpfe inklusive Tastatur gleichzeitig zu bedienen. So ging der Traum zumindest eines Roadies in Erfüllung, einmal während des Konzerts on stage zu sein und wenn auch nur im Studio. Alpha Centauri wurde für Tangerine Dream zum ersten kommerziellen Erfolg. Die Platte wurde in Frankreich, Amerika und Japan veröffentlicht. Deutschlands Popzeitschrift Nummer 1, die Sounds, machte das Album im Pop-Poll 71-72 zur Platte des Jahres. TD hatte ab sofort einen Namen. Mit Alpha Centauri entstand auch der Begriff der kosmischen Musik, ein Terminus, den die Musiker selbst durchaus ernst nahmen. Für Manager Rolf-Ulrich Kaiser war es ausschließlich ein Werbegag, einer, der ebenso wie Kaisers Marketingmethoden in Deutschland einfach 10 Jahre zu früh kam. Im Februar 1971 stieg Steve Schreuder aus der Band aus. Für ihn kam der Berliner Organist Hans-Peter Baumann in die Gruppe, ebenso wie Christoph Franke, Jahrgang 53. Baumann hatte zuvor in der Berliner Amateurband Burning Touch in die Tasten gegriffen, war ein Autodidakt und hatte sich das Orgelspielen selbst beigebracht. Im Sommer 1971 machte TD einen weiteren großen Schritt in Richtung elektronische Musik. Sie verkauften den Großteil ihrer Instrumente, um sich einen Synthi, einen VCS3, leisten zu können. Noch im selben Jahr erschien die Single Ultima Thule, die Tangerine Dream ein letztes Mal als sehr harte, konventionelle Band präsentierte. Die Single ist heute unter TD-Fans ein begehrtes Sammelobjekt, für das sehr hohe Preise bezahlt werden. Ein Hinweis für Sammler, 1975 wurde sie in Italien bei der Firma PDU mit anderem Cover wieder veröffentlicht, aber auch das ist bereits 10 Jahre her. Schneider hatte, wie bereits erwähnt, im Februar 1971 Tangerine Dream verlassen. Dennoch wirkte er ein Jahr später, im Frühjahr 1972, noch einmal mit, als TD mit zahlreichen Gastmusikern das Doppelalbum Zeit einspielte. Ein Largo in 4 Sätzen und damit wahrscheinlich das längste Largo der Welt. Ein Klangfarbengemälde ohne rhythmisch strukturierte Teile, ohne Beat oder jede Form von Takt. Die Sounds flossen ineinander über, wechselten sich ab, verloschen und tauchten neu auf. Mit dabei war der Musiker, der den ersten Moog-Synthesizer in Deutschland besaß und ihn bei dem Stück Birth of Liquid Pleiades zum Einsatz brachte, Florian Fricke von der Gruppe Popol Vuh, ebenfalls bei Rolf Ulrich Kaiser unter Vertrag. Die anderen Musiker kamen aus der klassischen Ecke, die 4 Cellisten Christian Fallbracht, Jochen von Grumko, Hans-Joachim Brühne und Johannes Lücke. Thank you. Nebulous Dawn aus der LP Zeit vom Frühjahr 1972. Wenige Monate später die Einladung von Friedrich Gulda zum legendären österreichischen Festival am Ossiacher See. TD im Juni 1972, der letzte Live-Auftritt mit traditionellem Instrumentarium, festgehalten auf dem Album Ossiach Live 1972. Hieraus das Stück Oscillator Planet Concert.
Ich würde sagen, bei allem, was der Mensch tut, ob er jetzt auf dem Bau arbeitet, ob er jetzt Kraftfahrschlosser ist, ob er jetzt ein hochkompliziertes Gebiet in einer Unifakultät studiert oder Straßenfeger oder Musiker ist. Letztendlich ist immer wieder entscheidend, mit welchem Motiv tue ich das. Und wenn das Motiv, nennen wir das jetzt mal so trivial, sauber ist, ja, es also nicht darauf abzielt, Menschen zu unterdrücken, in negativer Weise zu manipulieren oder ihre Existenz in irgendeiner Weise anzugreifen. Wenn diese Motivation gegeben ist, dann glaube ich auch, dass was immer man tut, eigentlich nicht gegen dieses elementare zwischenmenschliche Prinzip verstoßen kann. Und das heißt einfach, den Nächsten zu achten in der gleichen Weise, wie man selbst geachtet werden möchte.
Ich hörte im Traum die Entstehung eines Klanges. Tangerine Dream. Das Porträt einer Band der Berliner Schule von Mario Schönwälder und Wolfgang Leier. Den zweiten Teil unseres Porträts könnt ihr am kommenden Sonntag in der Steckdose hören. Bis dahin tschüss und auf Wiederhören.